What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Podcast. Heute mit Fast und ein wenig Furious und natürlich meiner Familie. Hallo Stu.
Hallo, auch von meiner Seite. Und ja, das stimmt. Thomas und ich, wir sind eine Familie. Mhm. Jetzt nicht gebürtig, aber wir teilen eine Leidenschaft. Und das ist Aquarellmalerei.
Auf jeden Fall. Genau, willkommen zum Movie Break Podcast heute mit Fast and Furious und ich glaube, wir werden heute viel Spaß haben, ja. Weil so wie die sich die Reihe selbst nicht ernst nimmt, nehmen wir auch diesen Podcast, glaube ich, heute nicht ernst. Nein, alles gut. Wir wollen halt heute mal so ein bisschen durchdriven oder driften durch die komplette Reihe und so ein bisschen drüber sprechen, was Fast and Furious ausmacht, was so die einzelnen Filme sind, wie wir zu dem Franchise auch stehen. Dann was ganz, ganz Besonderes natürlich, weil Stu, du hast heute den neuen gesehen, ne?
Ja, ich habe heute ganz frisch den Teil 9 sehen dürfen, vorab.
Genau. Und dann haben wir noch ein kleines Quiz am Ende eingebaut. Also ich bin guter Dinge, das wird ein richtig guter Podcast.
Du musst das Quiz ja nicht spielen.
Ja, genau. Ich muss ja nur anmoderieren. Ich würde mal einsteigen mit so ein paar leichten Fragen erstmal. Und zwar, was ist denn eigentlich unsere erste Fast and Furious-Erfahrung gewesen?
Kann ich ganz einfach beantworten. Ich war damals im allerersten Teil im Kino. Alleine an irgendeinem Nachmittag bin ich mit dem Bus zu unserem stadtnahen Blockbuster-Tempel gefahren und habe mir eine Karte geholt für The Fast and the Furious. Und ja, habe ihn geguckt und hätte nicht gedacht, was daraus mal eines Tages wird.
Mochtest du ihn denn damals?
Nein. Ich mochte den wirklich gar nicht. Ich fand ihn langweilig damals. Ich fand die Action auch nicht so sonderlich gut. Das hat sich so mit der Zeit ein bisschen gewandelt. Ich würde mich immer noch nicht als Fan des ersten Teils bezeichnen. Aber er ist halt zum einen einfach interessant, dadurch, was er angestoßen hat. Wobei man das nicht sehen kann, was er da wirklich angestoßen hat. Denn es ist ja wirklich so, da kommen wir auch später noch zu, glaube ich, dass es ja innerhalb dieses Franchise so fast schon so einen rigorosen Cut gab. Denn der erste Teil handelt ja jetzt nicht um irgendwelche Geheimdienstaktivitäten, sondern da geht's halt einfach um ein paar Proleten, die Proletenkarren fahren und DVD-Player klauen.
Du hast das große Ganze einfach damals noch nicht gesehen, glaube ich.
Ich weiß, ich ich war damals auch nur Jojo und unerfahren. Es tut mir leid. Ja.
Ich muss ja gestehen, ich war dann nach Pitch Black und irgendwie zur Zeit der Anfang der 2000er großer Vin Diesel-Fan. Und ich habe den aber trotzdem nicht im Kino geguckt. Irgendwie sind mit 2001 alle Filme im Kino durch die Lappen gegangen. Ich weiß nicht, was mit Alt-Thomas oder Jung-Thomas damals passiert ist. Ich habe zum Beispiel auch Herr der Ringe damals nicht im Kino geguckt, 2001. Also, frag mich nicht, keine Ahnung. Ist irgendwie alles an mir vorbei?
Also das ist ein bisschen peinlich.
Ja, das ist peinlich, auch tatsächlich peinlich. Ich würde auch gerne mein jüngeres Ich dafür schlagen. Vielleicht baue ich irgendwann eine Zeitmaschine und mache das dann. Genau, aber auf jeden Fall habe ich mir den auf DVD dann gekauft, weil das war ja voll fancy und in damals. Und das war tatsächlich ein bisschen mein Lieblingsfilm in der Zeit. Ich habe den sehr, sehr gerne geguckt und habe den auch immer mal eingelegt, wenn es mir nicht so gut ging. Irgendwie tatsächlich einfach so ein bisschen leichte Brieselung, ein bisschen Action, ein bisschen Vin Diesel. Das hat mir gefallen und ich fand auch die DVD-Aufmachung damals ganz cool mit der Musik und so. Also mir hat der Film damals echt zugesagt. Das hat sich aber auch im Laufe der Zeit geändert, tatsächlich. Mhm. Genau, darauf aufbauend würde ich mal die Frage stellen, wie stehen wir denn überhaupt zum Franchise und sind wir Fans, Stu?
Bin ich ein Fan des Franchises, würde ich eher verneinen. Ich bin aber auch niemand, der auf das Franchise herunterblickt verächtlich und sich sagt, was ist das denn für eine dumme Kacke. Es gibt Filme aus dem Franchise, die ich sehr gut finde. Es gibt Filme aus dem Franchise, die finde ich sehr schlecht. Es gibt Filme aus dem Franchise, die finde ich so, ja, kann man mal gucken, muss man aber nicht. Ich finde aber, dieses Franchise ist unglaublich interessant. Und da muss ich halt wieder ansprechen, wie es gestartet ist und was daraus geworden ist. Es ist wirklich total faszinierend. Also ich finde, dass der Punkt, wo das Franchise jetzt steht, der Werdegang, der Weg dahin, den finde ich wirklich um einiges faszinierender, interessanter und spannender, wie zum Beispiel der Weg des Marvel Cinematic Universe. Mhm.
Genau, ich muss da mal einwerfen, es ist halt kein Mission Impossible. das ist ja auf jeden Fall das bessere Franchise und das deutlich coolere. Aber ich finde es auch interessant und ich habe jedes Mal die Hoffnung, wenn dann ein neuer Teil angekündigt wird oder wurde, ich meine, uns erwarten ja auf jeden Fall noch Teil 10 und Teil 11, was auch völlig irre ist. Und man hat immer die Hoffnung, dass dann der nächste Teil dann doch wieder so ein richtiger geiler Kracher wird. Ich kann nachher auch sagen, welcher mir am meisten gefällt oder am besten gefällt. Und es gibt so ein paar Höhepunkte, die gucke ich immer auch noch ganz gerne. Es gibt so ein paar so Lowlights, die habe ich ewig nicht geguckt. Ist mir auch im Vorfeld von diesem Podcast in der Recherche nochmal aufgefallen, wo ich mir dann dachte so, Too Fast, Too Furious, fuck, ich glaube, den habe ich nur ein einziges Mal geguckt. Und das ist quasi auch fast 20 Jahre her.
Ich habe den damals im Kino gesehen.
Okay, das ist peinlich.
Oh, warte, du weißt nicht, wie ich den geguckt habe. Ich war mit meinem sehr guten Freund Dennis, hatten wir einen Sonntag, also nichts zu tun. Und das Kino war saugünstig zu der Zeit. Da gab es, glaube ich, irgend so eine Aktion, Sommeraktion Kino irgendwie, wo man für einen Film 3 Euro bezahlt hat. Mhm. Und dann sind wir halt wirklich für 9 Euro ins Kino und haben halt 3 Filme hintereinander geguckt. Und das war Too Fast, Too Furious. Ja? Ja, dann Bruce Allmächtig und dann Hero mit Jet Li.
Ah, okay.
Ja.
Das ist doch voll die Steigerung, ey.
Ja, ne? Clever gemacht, oder?
Ja, das war, fängt scheiße an und endet dann richtig gut.
Voll gut, ja.
Okay, und das für 3 Euro, richtig gutes Angebot, ey.
Ja, oder das ist 4 Euro gewesen, aber es war wirklich verdammt günstig dafür, dass wir, ich glaube, Sonntagvormittag rein und halt Sonntagabends raus sind.
Ja. Genau, also als Fan würde ich mich auch nicht bezeichnen. Ich fieber jetzt nicht hinterher, wenn La Familia ja wieder den nächsten Film angekündigt hat und irgendwie, oh geil, Vin Diesel, Dwayne Johnson, sonstiges. Aber ich gucke sie halt gerne, ne, weil ich einfach auch so mich gerne von Action-Blockbustern berieseln lasse und immer dann die Hoffnung habe, das habe ich ja schon gesagt, dass sie dann doch mal was Cooles darstellen. Hm. Genau, dann lass uns doch mal direkt einsteigen mit dem kompletten Franchise. Wir werden jetzt nicht jeden Film im Detail besprechen und nochmal so sagen, wie wir ihn fanden, wie die Kritik ist und sowas. Ihr findet die Kritiken alle eh auf Movie Break. Davon sind, glaube ich, sogar 2 von mir. Ich weiß es gerade gar nicht. Also auf jeden Fall könnt ihr euch da mal reinlesen. Und die schwanken natürlich auch sehr, sehr stark. Also nicht nur von den Kritiken her oder wie Kritiker, die sie betrachtet haben, sondern tatsächlich auch von Leserinnen und Lesern, was die gut fanden und was die schlecht fanden. Aber lass uns doch mal in das Jahr 2001 zurückblicken. Und zwar der Beginn auf der Straße, The Fast and the Furious oder, Stu, das hast du sehr, sehr gut geschrieben gehabt in einem Handout, als es noch um Nissans und geklaute DVD-Player ging.
Ja, das ist ist halt wirklich der Fall. Und das kann man sich wirklich so richtig gar nicht mehr vorstellen, weil wir kennen jetzt Fast and Furious halt, dass da irgendwelche MacGuffins gejagt werden, die die Welt bedrohen, also irgendwelche komischen Datendisketten, wenn man die halt irgendwo hochlädt, dann geht der Nuklear-Holocaust los oder so. Ja. Und im ersten Teil war es ganz einfach, es gab einen jungen Cop, gespielt von Paul Walker, der inkognito halt eingeschleust worden ist in so eine illegale Straßenrennszene und da halt eben den Dominic Toretto traf, gespielt von Vin Diesel. Und wem diese Prämisse bekannt vorkommt, das ist nicht verwunderlich, denn eigentlich ist The Fast and the Furious ein Remake von Gefährliche Brandung von Catherine Bigelow.
Ja, nur halt mit Autos.
Genau.
Ich glaube, was das Besondere damals war, tatsächlich waren diese Autos. Das ist auch in der Zeit gewesen, als so diese Street Racer und Straßenrennen so berühmt geworden sind. Berühmt-berüchtigt, würde ich was sagen.
Aber ganz ehrlich, ich habe nicht mal einen Führerschein. Also ich finde Autos auch komplett uninteressant, aber ich kann bei manchen Autos die Faszination verstehen. Ich verstehe zum Beispiel die Faszination, die man einem Aston Martin DB5 gegenüberbringt. Das ist ein schönes Auto, gar keine Frage. Aber diese Faszination, so diesen aufgemotzten und potthässlichen Nissan-Karren mit diesen ekelhaften Heckspoilern, habe ich nie verstanden.
Das gibt's ja heute auch nicht mehr. Ne? Nee, ich glaube, das war damals einfach in dieser Zeit so, in diesem Wandel von dem Jahrtausendwechsel auch, irgendwie so was ganz Neues, was Cooles, so was Hippes. Es war halt irgendwie, es waren die Straßenhipster damals.
Das war doch auch die Zeit, wo Pimp My Ride so populär war.
Ja,
oder?
Ja, genau, genau. Ja, okay. Also das war einfach so, so ein gefühlter Zeitgeist, der da stattgefunden hat. Und der Film selber, das wird zumindest immer wieder irgendwo geschrieben, basiert ja auch auf einem Vibe-Artikel, Racer X heißt der, aus dem Jahr 1998. Wo es halt auch so um diese schnellen Autos und Karren und sonstiges geht. Und das Wichtigste in dem ganzen Film ist ja eigentlich das Lachgas. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie oft NOS gesagt wird in dem Film. Bestimmt so 20 Mal oder sowas. Also genau, es geht eigentlich um diese Faszination von diesen grellen Farben, von diesen aufrüstbaren Gegenständen für das Auto, Heckspoiler, sonstiges, Lachgaseinspritzung. Ich glaube, wenn man aber das mal im Detail auseinandernimmt und die Autos selber auch mal betrachtet, ist das gar nicht so der fancy geile Scheiß damals gewesen, sondern einfach was Cooles, was man da hinstellen konnte.
Ja, das zeigt sich auch sehr deutlich, auch der Wandel der Zeit, dass ich ja jetzt in den nicht in den letzten zwei Fast and Furious Filmen, sondern glaube ich seit dem vierten oder fünften ja eigentlich diese, pardon, aber Pollkarren gar nicht mehr so im Fokus stehen, sondern doch diese, jetzt sind es ja so Muscle Cars, ne? Mhm, genau. Diese, wie heißen die, Mustangs, Dodge und auch natürlich so edle Vehikel, Lamborghini, Ferrari, die stehen jetzt im Fokus.
Ja. Ich meine, man reift ja auch mit dem Alter, ne?
Dann ja, Gott sei Dank.
Trinkt man dann doch lieber Wein und isst Käse statt einen Hamburger.
Oh, ja. Ich habe heute wirklich eine Flasche Wein gekauft. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen.
Ja, du bist halt auch älter, ne?
Ja,
ja. Was ich faszinierend fand an dem Film damals, das war ja quasi der Karrierewegbegleiter für Vin Diesel. Ich meine, ja, mit Pitch Black hat er da eine coole Rolle abgeliefert gehabt und das hat vor allen Dingen im Science-Fiction-Genre-Bereich, glaube ich, für viel Aufsehen gesorgt. Mhm. Aber mit The Fast and the Furious war, glaube ich, so sein kompletter Durchbruch. Ne? Dann war Vin Diesel gesetzt, was da. Obwohl er gar nicht viel gemacht hat, ehrlich gesagt. Und wenn man seine Vita mal so ein bisschen durchguckt, dann ist auch so, abseits von The Fast and the Furious, geht da gar nicht viel.
Ja, das ist, also seine Karriere ist sehr interessant. Er hatte so kleinere Auftritte als Schauspieler, hatte auch so ein sehr kurioses Werbevideo, wo er so aussieht wie das dritte geheime Mitglied von Right Said Fred und da irgendwelche Spielzeuge in die Kamera hält und mit denen so rumspielt. Das ist sehr abstrakt, das könnt ihr auch bei YouTube finden. Und dann hat er halt nie wirklich Rollen bekommen, hat dann aus eigener Tasche so einen Kurzfilm finanziert, Multiracial hieß der. Und der kam sehr gut an. Ich glaube, der wurde auch bei dem einen oder anderen Festival gezeigt und hat dann tatsächlich Steven Spielberg auf den Plan gerufen. Ja. Und der hat ihm dann eine sehr kleine, aber wie ich finde, sehr gute Rolle in Soldat James Ryan gegeben.
Der vom Scharfschützen dann abgeschossen wird.
Genau, das ist auch eine sehr intensive Szene. Und da muss ich sagen, das ist vielleicht mit einer der schauspielerisch besten Szenen, die Vin Diesel je abgeliefert hat im großen Hollywood-Kino. Mhm. Und dann kam halt eben Pitch Black und relativ kurz danach halt The Fast and Furious. Und das hat so seinen Ruf halt zementiert. Ja. Also, Vin Diesel hatte versucht, auch in anderen Rollen zu glänzen. Es gibt zum Beispiel diesen Gerichtsthriller, ich weiß den Titel gerade nicht, aber der ist von Sidney Lumet, wo man Vin Diesel mit Haar sehen kann. Der soll wohl, Find Me Guilty heißt der. Und Find Me Guilty soll wohl relativ okay sein. Ich meine, es ist halt Sidney Lumet, einer der größten Regisseure Hollywoods aller Zeiten. Aber ich glaube, dass Vin Diesel mittlerweile echt verstanden hat, wo seine Qualitäten liegen und wie er mit seinem eigenen Marktwert umgeht.
Genau, deswegen hat er ja auch so ein Problem gehabt, dass Dwayne Johnson da so reingepoltert ist. Weil der natürlich eine gute Konkurrenz gegenüber ihm ist. Ne?
Ich meine, Vin Diesel hatte eigentlich echt Glück, weil Bruce Willis ist so auf dem absteigenden Ast gewesen. Das heißt, Vin Diesel war für kurze Zeit die beliebteste Glatze Hollywoods und da kommt dieser scheiß Dwayne Johnson. Ja, genau. Da wäre ich auch angepisst, ganz ehrlich.
Vielleicht nochmal zu The Fast and the Furious. Genau, also Remake hast du ja schon gesagt, quasi von Gefährliche Brandung. Ne? Mhm. Und darauf aufbauend vielleicht zwei Fragen. Erstens, ist der Film gut gealtert? Ich glaube nämlich nein.
Er ist halt schon wegen dem Zeitgeist schlecht gealtert, weil die machen halt einen riesen Hackmeck wegen einer LKW-Ladung von DVD-Playern.
Das kann man heute überhaupt nicht mehr
nachvollziehen. Kann man heute nicht nachvollziehen. Also wenn sie dann irgendwie da diese Boxen haben, mit diesem, was ich, ist das Panasonic oder was ich, das ist schon ein bisschen seltsam, aber auch so von der Filmsprache her ist es so ein typischer Film der Anfang der 2000er. Mhm. Gedreht wurde ja von Rob Cohn, das ist ja auch ein interessanter Regisseur, weil der eine Zeit lang wirklich auch für ordentlich Kohle gesorgt hat. In Hollywood hat ja auch mit Vin Diesel den ersten Triple X gedreht, den dürfen wir auch nicht vergessen, die Reihe. Ja. Und mittlerweile so Sachen dreht wie The Hurricane Haste oder The Boy Next Door mit Jennifer Lopez, meine ich. Und ach, der Film ist, ich finde, man kann sich den noch, also man kann sich ihn besser angucken als die zwei, die danach kamen. Mhm. Das schon, aber sie sind halt einfach nicht zu vergleichen mit den Filmen ab Teil 4. Und ich glaube, das ist das große Problem, was viele Leute mit dem Film haben. Es ist nicht so sehr, dass sie da irgendwie total krasse Hightech-DVD-Player klauen, sondern ganz einfach, dass man von Fast and Furious ganz andere Action mittlerweile gewohnt ist, als das, wie halt im ersten Teil inszeniert worden ist.
Ja. Genau, das würde ich halt auch einwerfen, ne, dass man heute auch ganz andere Sachen im Blockbuster-Genre gewohnt ist. Das ist damals noch so ein richtiger klassischer Thriller gewesen, mehr oder weniger. Und ich glaube, wenn du halt ins Fast-Genre eintauchst, musst du ihn halt gucken, einfach um die Geschichte auch zu kennen. Alles, was danach folgt mit Bruder, Familie, Agentenkram, sonstigen Scheiß, denkt man sich dann in meinem ersten Film irgendwann, wo ist denn das eigentlich? Ja. Und ich glaube, der Film lebt vor allen Dingen heute auch immer noch von der Chemie zwischen Vin Diesel und Paul Walker.
Ja, wobei, da will ich auch ehrlich sein, ich fand die nie so stark, diese Chemie. Also ich glaube denen aufs Wort, dass die in real life Best Friends aller Zeiten waren. Es tat mir auch für Diesel und dadurch die Angehörigen von Paul Walker auch unglaublich leid, dass der so früh von uns gegangen ist. Aber ich fand diese Freundschaft, die wirkte schon im ersten Teil, also im ersten Teil sind ja noch Rivalen zu Beginn. Mhm. Ne? Aber ich finde, je öfter sie auf der Leinwand zu sehen waren, desto, es war irgendwie too much irgendwann. Ja. Das so diese zwei Freunde, die man irgendwo stehen sieht, die sich unterhalten und alle fünf Minuten, ach, voll geil, High Five. So wirkte das immer auf mich.
Ja, so läuft das doch auch mit besten Freunden.
Okay, dann muss okay. Ich meine Freundschaft mal ein bisschen hinterfragen, glaube ich.
Bro-Fist, ja. Genau, Vin Diesel hat sich dann erstmal von The Fast and the Furious verabschiedet.
Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Er hat tatsächlich gesagt, irgend vor langer Zeit, dass er kein Interesse an Fortsetzungen hat.
Ja, genau. Hat gut funktioniert. Ja. Ich meine, damals war er auch noch gut im Geschäft. Da gab es ja dann, wie gesagt, Triple X und auch andere Actionfilme, wo er dann gut involviert war. Genau, und Fast and Furious musste erstmal ohne ihn weitermachen, hatte aber zumindest Paul Walker im Sequel dann behalten. Mhm. Und die Titel, die sie diese Filme haben, die sind ja eh der Hammer. Ne? Also da gibt es ja auch kein Muster und irgendwas, was du rauslesen kannst. Auf jeden Fall heißt der zweite Teil Too Fast, Too Furious.
Ja, und das ist, ich bin echt am Überlegen, ob ich den zweiten oder den dritten Teil am schlimmsten finde. ich würde aber wirklich sagen, ich glaube, dass ich den zweiten einen Ticken scheißiger finde als den dritten. So ein Ticken noch.
Wie gesagt, also ich habe den zweiten ewig nicht gesehen, aber ich habe ihn auch vollkommen verdrängt, was da überhaupt irgendwie drin passiert. Und den dritten habe ich mir ehrlich gesagt wirklich noch nie angeguckt, weil ich da auch kein Interesse hatte. Weil das muss man auch sagen, bei Teil 2 ist halt Vin Diesel nicht dabei und bei Teil 3 ist auch Paul Walker nicht mehr dabei.
Aber Vin Diesel ganz kurz am Ende.
Ganz kurz zumindest, ja.
Das ist ja, also Vin Diesel wurde ja gar nicht mehr mit dieser Reihe in Verbindung gebracht und dann gab es halt diesen Cameo am Ende.
Ja.
Und damit hat sich Vin Diesel so ein bisschen wieder etabliert. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, der dritte Teil ist, glaube ich, mit einem der wichtigsten Teile des gesamten Franchises, weil er nicht nur Vin Diesel zurückgebracht hat, sondern auch einen Mann ins Spiel gebracht hat namens Justin Lin, der halt diesen Film inszeniert hat und der danach Teile 4, 5 und 6 auch inszeniert hat. Und jetzt wieder Teil 9. Und der wird auch Teil 10 und 11 inszenieren. Und ich hätte es damals nicht gedacht, weil ich halt Tokyo Drift auch nicht gut fand. Aber der Mann kann Action inszenieren. Das hat er dann im vierten und aller spätestens im fünften Teil wirklich unter Beweis stellen können.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt das Allerverrückteste. Der Teil 3 Tokyo Drift spielt eigentlich, oh, jetzt darf ich mich nicht verhaspeln, nach Teil 6, richtig?
Ja, genau. Genau. Am Ende von Teil 6 taucht am Ende als Cameo Jason Statham auf und wir sehen, dass er für den Unfall in Tokyo Drift verantwortlich ist, bei dem Han stirbt. Ja, Und ich will ehrlich sein, also, weißt du, es geht mir nicht darum, dass es irgendwie seltsam ist, dass sie in Teil 5 und 6 Club-Handys haben und in Teil, Smartphones haben und in Teil 3 Club-Handys. Das ist mir egal. Mhm. Aber ich, wenn wir es mal vergleichen mit dem Marvel Cinematic Universe, okay, da gibt's auch viele Sachen, die, glaube ich, eher durch Zufall passiert sind, ja? Ja. Aber die gesamte Fast and Furious-Reihe, es kann mir keiner erzählen, dass die eine Art Masterplan haben. Kann mir niemand erzählen.
Nein, definitiv nicht. Nein.
Die setzen sich vor jedem Film, die Autoren in ein Zimmer mit den Produzenten und dann kommt dieses obligatorische, ey, wisst ihr, was geil wäre? Und dann wird's gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich diese Kaltstolzigkeit toll finde oder ob sie mich abschrecken soll. Es ist, glaube ich, so, es hält sich so die Balance.
Das Problem ist, sie kommen damit durch, anders als beispielsweise das Transformers-Franchise, was ja auch so eine vollkommene Katastrophe ist, aber sie kommen damit durch.
Ja, also ganz ehrlich, ich will auch ehrlich sein, mir war Han auch immer vollkommen egal. Das war für mich immer der Typ, der Brad Pitts Figur aus den Ocean's 11-Filmen imitiert, weil auch Brad Pitt in den Ocean's 11-Filmen immer was frisst. Ja? Ja, Han hat ja immer eine Chips-Tüte dabei und isst so und snackt man. Wo ich mir auch dachte, Leute, das ist unrealistisch. Der Typ wäre schon längst so aufgedunsen, der würde in diesen Porsche nicht reinpassen. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Ja.
Das Spannende bei, ich meine, True Fast and Furious, ich glaube, den schieben wir jetzt einfach beiseite. Der ist tatsächlich auch nicht so relevant. Geht halt irgendwie so um Drogen, sonst ein Gedöns, keine Ahnung was.
Aber das sollte man noch sagen, er etabliert die Rolle des Roman, gespielt von Tyrese Gibson.
Das stimmt. Ja.
Und ich muss hier noch ganz kurz etwas sagen. Ich finde, Tyrese Gibsons Figur ist mit einer der schrecklichsten Figuren im gesamten Franchise. Danke.
Es gibt diese eine Szene, ich weiß nicht, in welchem Film das ist, da kommen sie nochmal zu dem Haus zurück und machen nochmal so ein Grillfest. Und da haut dann irgendeiner so einen Spruch raus und er muss sich total feixen. Das war tatsächlich so gedreht auch tatsächlich. Also beim Dreh passiert, er musste einfach lachen, weil so in so einer Szene improvisiert worden ist. Das ist mir zumindest am meisten in Erinnerung geblieben von ihm.
Ja, du, wie gesagt, ich kenne den Mr. Gibson nicht persönlich, ist vielleicht ein netter Typ.
Ja.
Aber ich finde seine Rolle halt weitestgehend einfach nur nervtötend.
Ja, das stimmt. Tokyo Drift ist ja insofern interessant, weil sie ja da eigentlich ein neues Setting irgendwie reinbringen wollten. Haben halt gewählt, ne, Tokyo, neues, geil, fancy, alles scheiß, Kram neu und sowas. Und vor allen Dingen driften. Ne?
Ja.
Driften ist hier das Nonplusultra, alle müssen driften und gucken sie ja auch irgendwie die besten Locations, wo sie dann tatsächlich so eine Drifts auch reinbringen. Lustigerweise hat er dann Need for Speed das dann auch dann sofort aufgenommen als Spielereihe und hatte immer das Gefühl, alles, was Fast and Furious macht, müssen wir auch machen im Spiel.
Ja, das fand ich immer ganz, ganz schlimm, weil ich war früher immer so Fan von diesen hier Need for Speed Most Wanted, wo du halt so Polizeijagden machst. Ja. Und ich fand, mit dieser ganzen Underground-Serie hat sich das dann für mich verloren. Leider. Ja, genau. Gut. Ich möchte hier aber noch eine Person erwähnen, die wichtig ist, die auch bei Tokyo Drift ihren Einstand gefeiert hat, nämlich der Drehbuchautor, ja, ich weiß, ihr wundert euch, wie Fast and Furious hat Drehbuchautoren, doch, ja, die gibt's, Chris Morgan, der hat nämlich ab dem dritten Teil alle Filme geschrieben, bis dann Fast and Furious 8, das war sein letzter, und er sollte auch die 9. schreiben, hat dann aber lieber halt Hobbs & Shaw gemacht. Das ist also auch eine relativ feste Größe in diesem Franchise.
Genau, dann kommen wir noch mal zu Teil 4. Teil 4 hat einen sehr spannenden deutschen Titel, den ich sehr prägend finde, ehrlich gesagt. Hm. Und zwar Fast and Furious, neues Modell, Originalteile. Er klingt herrlich bescheuert, aber er macht eigentlich das, was der Film macht. Und zwar einen Neustart. Und der hat damals echt gut funktioniert. Wir hatten ja gerade schon Justin Lin, ne? Der hat nach Tokyo Drift wieder das Ruder übernommen dann. Und wird ja auch eine feste Größe im Fast-Universum. Arbeitet ja auch immer noch als Produzent und wie gesagt auch als Regisseur mit dabei. Ne? Mhm. Und da hat sich so ein bisschen alles wieder etabliert oder beziehungsweise hat es erstmalig etabliert, das, was wir heute kennen. Ja? Und auch diese Familie ist dann wieder zusammengekommen.
Ja, die Familie. Da werde ich gleich, glaube ich, doch drüber schimpfen. ich hatte immer meine Probleme mit dem vierten Teil. Mhm. Ich habe ihn nicht im Kino geguckt, weil nach Too Fast and Furious hatte ich erstmal genug, habe dann den dritten Teil irgendwann auf DVD geguckt und fand den halt eben auch nicht so toll. Und habe deswegen, ehrlich gesagt, hat mich das gar nicht interessiert, der vierte Teil, weil die meisten auch relativ sicher waren, das wird ein Flop, weil Paul Walker interessiert keine Sau mehr, Vin Diesel interessiert keine Sau mehr. Und dieses ganze Franchise war im Prinzip ja eigentlich schon tot.
Ja.
Und dann haben sie es halt versucht und der kam wirklich gut an. Und ich finde ihn okay. Er wirkt auf mich aber so ein bisschen so, als ob der Justin Lin hier noch so ein bisschen für das probt, was dann im nächsten Film auf uns zukommt.
Ja. Also es geht vor allen Dingen noch darum, dass irgendwie alle Figuren ja zurückkehren und erklärt wird, was passiert ist mittlerweile und wie sie gerade stehen auch. Ne? Im vierten Teil haben sie auch noch viel mit Autos zu tun. Also tatsächlich auch so mit so Rennetablierungen. Ne? Also es gibt ja diese eine Szene, wo sie dann durch die Grenze ballern in diesen Tunnel. Die war tatsächlich ganz cool, die ist mir in Erinnerung geblieben. Genau, aber ansonsten fehlt hier noch einfach dieses gewisse Etwas, was dann im nächsten Film kommt.
Und ich habe den Film jetzt nicht mehr auffrischen können, aber es ist doch auch der Film, wo Letty, also Michelle Rodriguez Figur, stirbt, oder?
Boah, da fragst du mich, ich glaube aber ja.
Ich meine nämlich ja, da stirbt sie nämlich und die war ja auch im Cast ein wichtiger Bestandteil. Ja. Die war in der Hinsicht auch relativ wichtig für die Reihe, weil das so ein bisschen so ein Konterpunkt zu dieser, ich nenne es mal toxische Männlichkeit war. Mhm. Das war ja wirklich ein sehr Testosteron geprägtes Franchise und da war sie so halt ein guter Konterpunkt, wobei sie auch immer so gespielt hat, so nach dem Motto, ich bin eine Frau, aber ich kann dich trotzdem umbringen, wenn ich möchte. Deswegen, also ich find's gut, dass sie dabei war, aber sie war nie meine Lieblingsfigur, wobei die Reihe erst später bessere weibliche Figuren integrieren konnte, meines Erachtens nach.
Ihre Rolle war auch ursprünglich gar nicht so groß angelegt. Erst als dann klar war, wer tatsächlich diese Rolle übernehmen wird, ne? Mhm. Ist die dann größer geschrieben worden und auch als Love Interest von Dominic. Mhm. Also es war ursprünglich gar nicht so geplant.
Ist ja oft so, ne?
Ja. Ja. Dann kommen wir noch mal zu Teil 5. Und wie ich finde, der beste Film der Reihe.
Bis wir nicht drüber reden, ist nicht nur der beste Film der Reihe. Ich finde, das ist auch im Pool der modernen Actionfilme auch wirklich immer noch ein absolutes Premiumwerk. Mhm. Ich habe mir den vor kurzem nochmal angeguckt. Der ist super. Der ist wirklich richtig, richtig gut. Diese ganze Sequenz mit diesem Tresor ist halt übertrieben hoch 10, aber die macht Spaß. Also wirklich, ich finde Fast Five ist richtig, richtig famoser Actionfilm. Auch außerhalb dieser Reihe.
Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil sie hier vor allen Dingen noch auf handgemachte Action setzen. Selbst diese ganzen Tresorszenen, die sie da gedreht haben, ne? Dieser Tresor selbst ist ein fahrender Tresor gewesen, wo, ich weiß nicht, ob jemand drin gesessen hat und mitgefahren ist, das kann ich gerade nicht mehr sagen. Auf jeden Fall haben sie da sehr, sehr viel mit Action-Choreografie und tatsächlich mit Stunt-Leuten gearbeitet, um das halt so natürlich und actionreich wie möglich auch darstellen zu lassen, was ja später im Franchise eher in so CGI-Gewichse geendet ist, mehr oder weniger. Ne? Also da kommen wir ja gleich noch zu, was da alles so passiert ist. Und das hast du hier noch nicht. Hier hast du wirklich viel handgemachte Action. Und natürlich, du hast hier den ersten Auftritt von Dwayne Johnson mit seiner Figur des Hobbs und ohne Witz, das hat dem Franchise richtig, richtig gut getan.
Das hat dem Franchise wirklich richtig, richtig gut getan, da bin ich absolut d'accord. Es gibt nur eine Sache, wo ich sage, da geht mir Fast Five in Sachen unrealistisch einfach zu weit, nämlich, dass Vin Diesel Dwayne Johnson besiegt. Sorry, nein. Ich meine, nichts gegen, seien wir ehrlich, der Winnie-Boy, Thomas, seien wir ehrlich, der wird uns beide mit dem kleinen Finger kalt machen, müssen nicht drüber reden, gar keine Frage. Ja. Aber nicht den Dwayne.
Ja, genau. Kann den anhusten.
Ja. Aber der war, also wirklich, der hat unglaublich Spaß gemacht und ich bin mir bis heute, finde ich das unverzeihlich von mir, dass ich ihn nicht im Kino geguckt habe. Ich hatte die Chance, habe gesagt so, ach nee, Fast Furious, ach, muss nicht sein. Nee, danke. Das war ein Fehler. Ich glaube immer noch, das ist der beste Teil der Reihe. Ich würde auch sagen mit Abstand. Es gibt natürlich auch weitere Filme der Reihe, die mir gut gefallen haben. Aber der ist unerreicht. Und ich glaube, sagen wir es mal so, ich habe nicht das Gefühl, dass sie diese Qualität jemals wieder erreichen werden.
Ja, das kann durchaus sein. Ich habe ihn tatsächlich im Kino geguckt und das ist der einzige Film vom Fast and Furious Franchise, den ich im Kino gesehen habe. Alle anderen habe ich irgendwie also danach geguckt.
Da hast du alles richtig gemacht, ne?
Ja, habe ich auch.
Das bügelt jetzt nicht dein Herr der Ringe-Versäumnis aus, mein Lieber, aber immerhin.
Was willst du denn nicht sagen? Ich habe alle drei nicht im Kino gesehen. Jetzt ist Schweigen, okay. Ich mach mal einfach weiter.
Hallo, mein Name ist Stu, ich suche einen neuen Podcast-Partner bei Movie Break. Meldet euch bei mir, danke.
Was bei Fast Five noch etabliert ist, ist dieses Internationale. Also bei Teil 4 hat man das schon so ein bisschen, aber bei Teil 5 wird noch mehr darauf geachtet quasi. Es gibt mit Hobbs diesen Super-Agenten, es gibt diese Organisation, alle kommen irgendwie zusammen und haben Connection und dort Verbindungen und Sonstiges und können ja auch am Ende dann auch flüchten und so. Was und es wird größer mit dem Film. Deutlich größer.
Ja. Und das sieht man auch sehr gut, die Beliebtheit des Films, weil der auch bei uns in der Community mit 7,4 wirklich ziemlich deutlich auf der 1 steht, wenn es um die Reihe geht. Ne? Also der auf Platz 2 ist der erste Teil und der hat 6,6 Punkte im Durchschnitt. Also da sind wirklich einige Fans, ja.
Und das hat auch das Franchise selbst gepusht an die Kinokassen. Ne?
Total. Ich glaube, es war der erste Film, der auch über 1 Milliarde eingespielt hat der Reihe. Und ich glaube, das war auch der Moment, wo Universal dann so erst so richtig gecheckt hat, so, oh, warte mal.
Da gibt's ja Kohle.
Das könnte noch gut für uns ausgehen, ja.
Genau, also eine Milliarde hatte tatsächlich nicht eingespielt gehabt.
Oh, okay.
Das war dann der 7. erst, der das richtig durchstoßen hat. Aber danach gingen die Zahlen halt richtig mächtig nach oben. Also er hatte 626 Millionen eingespielt weltweit und dann der nächste schon 789 Millionen und dann Fast 7, klar mit Paul Walker dann auch der Geschichte, 1,5 Milliarden.
Okay, man muss halt dazu auch leider sagen, so gemein es klingt, aber es ist jetzt so derselbe Effekt wie auch jetzt zum Beispiel bei The Dark Knight, wenn halt ein Schauspieler während der Dreharbeiten stirbt und ist dann noch so ein bekannter und beliebter Schauspieler, dann sorgt das für ordentlich Presse und dann gehen Leute erst recht rein. Ne? Ja. Also klingt hart, ist aber leider so.
Reden wir mal ganz kurz über Fast and Furious 6, beziehungsweise, ja, tatsächlich Fast Furious 6, ohne sie. Ah, das ist wirklich verrückt. Ja. Genau, der Film mit der längsten Landebahn der Welt und mit Letty. Die ist wieder zurück und hat Amnesie. Du dumm,
sie ist böse. Und das ist auch sehr interessant. Das ist nämlich etwas, was die Fast and Furious-Reihe sehr gerne macht. Einfach mal einen Bösen holen, um ihn dann am Ende als Guten dastehen zu lassen, um dann wieder in die Familie aufgenommen zu werden. Das ist so, das machen die halt häufiger. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber wer den Trailer zum 9. Teil gesehen hat, kann sich ungefähr decken, wie das Ganze endet.
Ich wollte dich nachher noch fragen, aber ich habe es schon geahnt gehabt. Oh, ja. Yeah.
Ich habe diesen Teil auch nicht im Kino gesehen. Ich wollte es aber. Mhm. Ich werde aber nie vergessen, ich stand mit einem Kumpel und seiner Freundin im Kinofoyer Freitagabends und guckten auf die Anzeigetafel und sagen, okay, lass uns Fast 6 gucken. Klar, okay, der 5. war echt super. Ja, okay, lass uns ihn gucken. Und vor uns war wirklich so gefühlt so eine halbe Fußballmannschaft, die irgendwie da schon rumgegeiert hat und rumgeschrien und einige Leute haben auch schon irgendwie so heimlich getrunken. Also hast gesehen, dass die irgendwelche Wodkaflaschen dann in ihrem Hosen da versteckt hatten. Und dann haben wir da gesagt, so, oh, vielleicht gucken wir doch was anderes.
Ja.
Und ich will ehrlich sein, ich hab's nicht bereut. Ich konnte mit dem nicht so viel anfangen. Das war so das erste Mal aber das war mir too much. Ich fand, der 5. Teil hat das so, diesen Balance gut hinbekommen, dass die Action-Szenen zwar dich auch so als Zuschauer ausgelaugt haben, dass du aber nicht aus dem Film rausgekommen bist und dachtest so, boah, ich brauche jetzt Ruhe. Und der 6. Teil, den hatte ich auf Blu-ray mir damals ausgeliehen und den habe ich wirklich so in 2 Teile geguckt, weil ich irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte.
Beim 6. fangen sie ja auch an, alles zu vermischen. Ne? Also ursprünglich, wo die Reihe herkommt und diese ganze Familiengedöns und so. Und gleichzeitig bringen sie nochmal Hobbs zurück und dieses ganze Agentenkram und mit Shaw, in dem Fall Luke Evans, also einer der Shaw-Brüder, halt auch so einen internationalen Spionage-Superagenten-Shit. Machen auch gleichzeitig einen kleinen Heist zwischendurch. Also alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann, aus so beliebten großen Franchises und Blockbustern, schmeißen die da zusammen und produzieren durchaus auch mal coole Szenen, wo man dann so denkt, so, ah ja, ganz nette Action, ganz coole Action. Aber es ist halt auch schon echt trashig mittlerweile.
Ja. Und was man vielleicht auch noch ansprechen sollte, das ist ja auch der Teil, wo Gal Gadot stirbt. Mhm. Weil das vergessen viele, dass die ja ihre, sag ich mal, Hollywood-Karriere nicht als Wonder Woman angefangen hat, sondern halt eben mit den Fast and Furious-Filmen. Ich glaube, die war vorher Model, glaube ich. Bin ja da jetzt nicht so bewandert. Und ich weiß noch, dass das damals auch durchaus so, ja, nicht durch die Presse ging, aber es ging ein Echo durch die Fangemeinde, dass Gal Gadot jetzt wirklich stirbt. Und ich finde es fast schon ein bisschen verwunderlich, dass die bislang nicht wieder aufgetaucht ist, aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil die halt mit Wonder Woman und dem ja DC Universe gut zu tun hat.
Genau, also sie muss nicht.
Ja.
Ja. Genau, das war Teil 6. Das ist auch der letzte Film, wo Justin Lin damals zumindest die Regie übernommen hatte. Mhm. Und dann gab es einen Wechsel und ich finde mit dem Wechsel zu Regisseur James Wan, der ja eigentlich eher für so Horrorgeschichten bekannt war, ist irgendwas Verrücktes mit dem Franchise passiert. Ich weiß nicht, kannst du es ein bisschen beschreiben?
Also der siebte Teil ist schon ein sehr besonderer Teil, weil es eben auch der Teil ist, wo dann während der Dreharbeiten halt Paul Walker bei einem Verkehrsunfall, welche Ironie, gestorben ist. Und ich habe es damals auch nicht richtig gerafft. Also mittlerweile sind wir ja es gewohnt, dass die großen Studios für größere Blockbuster gerne etwas, ja, nicht unerfahrene, aber unbekannte Regisseure engagieren. Mhm. Marvel macht das ja zum Beispiel sehr, sehr gerne. Und James Wan hatte halt einen guten Lauf durch diese Insidious- und Conjuring-Filme, die er gemacht hat.
Ja.
Und jetzt halt der Film. Und ich finde tatsächlich, dass man gemerkt hat, dass der in der Action-Inszenierung nicht so erfahren ist wie der Justin Lin, wobei der sich die Erfahrung ja auch, glaube ich, von Film zu Film so selbst erarbeitet hat.
Mhm.
Nichtsdestotrotz fand ich den Film ganz nett. Es gab so ein paar Sachen, die fand ich schade oder die haben mich gestört, wobei das war jetzt kein alleiniges Problem von Fast 7. Zum Beispiel, da holt man sich halt mit Joe Taslim und Tony Jaa zwei echte Martial Arts Asse in den Cast und verheizt die halt einfach. Mhm. Die sind halt letztlich nur dafür da, damit die Helden zeigen können, aha, ihr könnt Karate, toll, ihr könnt Karacho. Ne?
Ja.
Das hat mich ein bisschen gestört. Ich muss aber sagen, dass die Reihe ein sehr schönes und emotionales Ende findet für diese Freundschaft zwischen Vin Diesel und Paul Walker. Also ich habe den Film damals im Kino geguckt, mit ganz normalen Zuschauern, an einem Samstagabend um 23 Uhr in Köln. Der Saal war rappelvoll. Ich hatte schon angenehmere Kinoerlebnisse, muss ich auch sagen. Aber ich weiß noch, dass nach dem Film ich sehr, sehr viele steinharte Männer gesehen habe, die deutlich 2 Minuten vorher noch geweint haben.
Ich habe Pippi in die Augen. Ja.
Ja. Also so weit ging es bei mir jetzt nicht, aber ich fand, das wirklich war ein schönes Ende. Also diese Szene, wenn die zusammen dann losfahren und dann fährt er nach links ab und der andere fährt weiter geradeaus, ist ein sehr schönes Bild. Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, ich glaube denen das auch total, dass die beste Freunde waren. Und das war bestimmt auch sehr hart. Ich für meinen Teil habe halt einfach das Problem, dass es sich so beißt. Du hast halt einmal diese total emotionale Komponente, nur um dann 2 Minuten später wird dann irgendwie ein Panzer mit einer Dodge Viper gejagt. Das ist einfach ein bisschen seltsam, ein bisschen strange. Ne?
Das ist auch mein größtes Problem mit dem Film gewesen. Ich fand ihn scheinbar noch erträglich, weil ich hatte damals 6,5 gegeben. Mhm. Vielleicht lande ich jetzt bei 6, wenn ich noch mal gucke irgendwann. Ich habe ihn, glaube ich, auch nur einmal geguckt bisher. Und genau das ist auch mein Problem. Es irgendwie passiert so ganz geiler fancy Scheiß so zwischendurch und irgendwie magst du ja auch die Figuren. Man kennt die ja auch schon ein paar Jahre jetzt und dann fährt halt so ein Auto von einem Hochhaus in Dubai zum nächsten. Und du denkst dir so, okay,
ja, alles klar. Und was mir aber auch aufgefallen ist, der Film hat wieder was gemacht, was Justin Lin relativ vermieden hat. Mhm. Weil er hat nicht so sehr die Frauen sexualisiert.
Ja,
also ich fand das ganz spannend. Es gibt, ich glaube, beim 5. oder 6. Teil ist das, da brauchen die einen Handabdruck. Mhm. Und dann erzählt halt der Justin Lin, dass es ihm wichtig war, dass Gal Gadots Figur von sich aus auf die Idee kommt, dass sie halt eben da mit dem Bikini bekleidet einfach an den Typen entlang geht, damit er ihn betatschen kann.
Ja.
So, solche Kleinigkeiten, darauf hat der Justin Lin wohl geachtet. Und ich finde, dass James Wan das echt vollkommen Schnuppe war. Also in dem Film siehst du halt wieder richtig heftig Booty-Shaking. Nee, nicht Shaking. Wer ist es? Booty-Shaking?
Ja, genau.
Ja, okay, ja. Ich merke schon, zwei Experten unterhalten sich.
Ja. Aber im Teil 7 passiert noch was. Und zwar haben wir auch wieder eine neue Figur, die dazukommt.
Ja, Deckard Shaw, gespielt von Jason Statham. Und das ist der bislang beste Bösewicht der Reihe.
Ja.
Also definitiv. Die erste Szene mit dem im Krankenhaus ist super. Muss man nicht drüber reden.
Ich glaube, so wie Dwayne Johnson war auch das eine echte Bereicherung. Das Problem ist nur die beiden zusammen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Genau, aber Jason Statham ist halt einfach auch großartig, ne? Wenn der halt irgendwie stoisch böse gucken kann und was machen kann und actionmäßig, dann läuft das halt einfach.
Ja, wirklich. Also das hat der Reihe, gebe ich dir absolut recht, vollkommen gut. Wie es sich da entwickelt hat, also zu Hobbs und Shaw kommen wir ja gleich und zum achten Teil auch gleich, deswegen hebe ich mir das noch auf.
Ja. Genau, aber dann mach doch mal direkt den achten.
Okay, bitte. Der achte Teil wurde diesmal inszeniert von F. Gary Gray, ein Regisseur, der schon früher mit Vin Diesel gedreht hat, nämlich den sehr vergessenswerten Film Extreme Rage. Ich glaube, im Original heißt der Film A Man Apart oder so ähnlich. Und F. Gary Gray hat schon echt viel gedreht und war auch in so einer Down-Phase und hat dann, glaube ich, mit Straight Outta Compton wirklich so einen richtigen Überraschungserfolg gelandet bei Universal. Und deswegen hat Universal gesagt, pass auf, Gary, mach mal Fast and Furious 8. Und ich will ehrlich sein, ich hatte mit dem Film meinen Spaß. Es gibt mit Charlize Theron eine neue Widersacherin, die okay ist, wobei was mit der im neunten Teil, gut, da können wir gleich drüber reden. Das war, wie soll ich es da ausdrücken? Ich kann nicht verstehen, warum, aber ich finde, es ist der zweitbeste Teil der Reihe. Also ich habe den auch im Kino geguckt und hatte da auch wirklich meinen Spaß. Es gab so ein paar Momente, die so bescheuert waren, dass ich die großartig fand, wie zum Beispiel eine Verfolgungsjagd, wo sie auf einer zugefrorenem See von einem U-Boot verfolgt werden und Dwayne Johnson einfach mal ein Torpedo via Hand umlegt. Großartig.
Ja. Genau, also ich mochte den Film auch, lustigerweise, obwohl die Geschichte ja wirklich Banane ist. Ne?
Ich habe keine Ahnung, worum es in der Geschichte geht. Es ist doch, ganz ehrlich, aber es ist doch genau das so nach Motto so, hier, da ist es ein Gerät. Findet es, weil genau, das ist wichtig.
Genau, du musst nur wissen, dass Vin Diesels Charakter plötzlich böse war, weil er gezwungen wurde und ja auch dann auch noch ein Kind hatte und sowas alles.
Ja, Überraschung.
Und Shaw war dann plötzlich auch der Gute und hat geholfen und so. Ich glaube, das sind die wichtigsten Fakten, die man für den Film wissen muss. Aber er hatte wirklich gute Sequenzen. Ich überlege gerade, ist diese Sequenz, mit dem ganzen kompletten U-Boot, ne? Das ist dann am Ende. Ne?
Genau. Was wir aber total vergessen haben, oder was ich vergessen habe zu erwähnen im siebten Teil, warum ich den auch ein bisschen komisch fand, ist, dass Dwayne Johnsons Figur die meiste Zeit doch irgendwie im Krankenhaus liegt.
Mhm.
Ne? Und das lag wohl hauptsächlich daran, weil er halt mittlerweile ein großer Star war und viel zu tun hatte. Und da soll sich ja auch schon so rauskristallisiert haben, dass Vin Diesel mit ihm nicht so richtig klarkommt. Dass es da wohl wirklich so Alpha-Männchen-Gehabe gab. Und die Crew, also die ursprüngliche Crew, und dazu zähle ich halt eben jetzt auch jemanden wie Therese Gibson, waren halt ganz klar Team Vin Diesel. Mhm. Und ja, kann ich verstehen, weil, seien wir ehrlich, außerhalb des Fast-Franchises hat so ein Therese Gibson jetzt auch nicht so viel gemacht. Gut, der hat in Transformers mitgespielt, aber weißt du, welche Rolle er in Transformers gespielt hat? Nein.
Nein, irgendeine. Also,
genau. Irgendeine. Ne? Und das tat dem siebten Teil auch nicht so richtig gut, aber im achten war es dann wieder gut. Und was auch erwähnt werden muss, meine Fresse, die Chemie zwischen Dwayne Johnson und Jason Statham, die fand ich so arschgeil in dem Film. Das die habe ich ja so abgefeiert. Das war wirklich das absolute Vergnügen, dabei zuzugucken, bis dann jemand gesagt hat, komm, wir machen jetzt Film draus.
Genau. Also ich erinnere an diese Gefängnisszene, wo die da eingesperrt sind gegenüber. Super. Ne? Und das ist einfach, das ist richtig. Das ist auch Comedy-Action-Kunst. Ja.
Ja, wirklich großartig gemacht. Habe ich mir wirklich mit großer Wonne angeguckt. Wirklich. Mhm. Und finde halt, wie gesagt, das ist der zweitbeste der Reihe. Und ja, dann kam eben Hobbs und Shaw.
Genau, aber wir haben ja nicht nur mittlerweile das Film-Franchise, sondern wir haben auch so ein bisschen was abseits mit so, zumindest einem Spin-Off mittlerweile, vielleicht kommt da auch noch mehr, ich kann es mir natürlich vorstellen. Genau, und eines von diesen Spin-Offs sollte dann Hobbs und Shaw sein, weil sie sich gedacht haben von Universal, wir haben ganz viel Geld gemacht und wir haben zwei coole Stars hier, lass uns doch noch mehr Geld machen.
Die Voraussetzungen waren aber eigentlich richtig gut.
Genau, die Voraussetzungen waren gut, ja.
Du hattest halt Statham und Johnson, du hast gesehen, Teil 8, die harmonieren super miteinander. Mhm. Du hattest David Leitch, der den ersten John Wick co-inszeniert hat und Deadpool 2 gemacht hat und Atomic Blonde. Der kann auch gut Action inszenieren, gar keine Frage.
Ja.
Ne? Und dann, ja, Idris Elba als Schurke nicht zu vergessen. Ja, stimmt, den gibt es ja auch noch. Aber ich weiß nicht warum, ich habe mir den damals auch angeguckt im Kino und ich dachte mir, das ist zu viel irgendwie des Guten. Also, und einige Sachen, also ich will ja ehrlich sein, ich war auch überrascht, als dann Kevin Hart auftaucht und Ryan Reynolds, gar keine Frage, auch wenn die halt nur ihre typischen Rollen halt gespielt haben, also Kevin Hart spielt Kevin Hart und Ryan Reynolds spielt Deadpool. aber das hat nicht funktioniert. Die Action war halt groß, aber das war so. Ich glaube, das war das erste Mal so richtig im Fast and Furious Franchise, wo mich die Action zu keiner Zeit richtig abgeholt hat, weil es mir einfach, glaube ich, zu sehr CGI war. Ich habe nichts gegen CGI-Action, weil du kannst halt einige Sachen nicht anders umsetzen. Ist halt einfach so. Aber Hobbs & Shaw, ich habe den für diesen Podcast, den gibt's ja gerade bei Amazon Prime, habe ich den angefangen. Ich habe nach einer halben Stunde aufgehört. Es ging nicht mehr. Kein Bock mehr.
Ich kann das nachvollziehen. Und das Problem, was sie haben, ist einfach, dass sie noch mehr wollten. Noch größer, noch härter. Und eigentlich ist es ja schon ein Science-Fiction-Film, wenn man das genau betrachtet.
Ja. Ja.
Und das ist das Problem. Das ist einfach so drüber, dass es dir auch fast egal ist. Und dann ist der Film auch einfach viel zu lang, weil sie dann am Ende gesagt haben, so, ach komm, dann lassen wir noch irgendwie Dwayne Johnson nach, was war das, Hawaii fliegen und da ein bisschen auf die Kacke hauen. Ja, nee, das hat echt nicht funktioniert.
Aber er fliegt ja nicht nur nach Hawaii. Er muss ja etwas erledigen und das ist ja auch so ein roter Faden der Reihe. Mhm. Und ich finde, darüber sollten wir jetzt auch mal reden.
Ja.
Und dieser rote Faden ist nicht etwa Autos oder Krachbumm. Nein, es ist Familie.
Familie, genau.
Boah, meine Fresse, wenn, ganz ehrlich, wenn ich Vin Diesel noch einmal das Wort Familien sagen höre, raste ich aus, wirklich. Es geht mir so auf den Piss, es tut mir wirklich leid, aber ich verstehe diese Art der Familie einfach nicht. Hey, du bist jetzt Familie, ich habe vor 10 Sekunden deinen besten Freund umgebracht, das ist egal, aber du hast die Pizza bezahlt, du bist jetzt Familie. Das ist
und für die Familie tut man alles, selbst wenn sie für einen nichts tut oder so.
Wirklich, also das, ich verstehe es nicht. Ich finde, dass dieser Begriff Familie auch total inflationär benutzt wird. Und nicht nur in den Filmen, sondern auch, wenn es um die Filme geht. Also wenn Vin Diesel sich da hinstellt und sagt, er hat jetzt seine Familie wieder zusammen, um Fast and Furious zu drehen. Dann, nee, lass mich damit in Ruhe. Sag einfach, du hast deine Freunde und Kollegen beisammen, du drehst jetzt Fast and Furious 29 und gut ist. Aber dieses Familiengesabbel geht mir tierisch auf die Nerven, wirklich.
Ja. Und das ist aber auch das Konzept dahinter. Wir sprechen ja gleich nochmal über so ein paar Sachen, die das Franchise sehr groß gemacht haben. Mhm. Und das nehmen wir jetzt einfach vorweg. Das ist halt eine Sache, die das groß gemacht haben, weil die Leute stehen da drauf. Die Leute finden das total cool, wenn Vin Diesel da wieder über Instagram oder Twitter irgendwie was reinhaut, wo er dann sagt so, ja, Familie ist jetzt hier und wir machen jetzt einen Film. Ich bin Groot. Und ja, das gehört irgendwie dazu mittlerweile.
Weißt du, als ich in einem Alter war, wo ich dafür wahrscheinlich empfänglich gewesen wäre, da gab es nur eine Familie, die groß in den Medien war, das war die Kelly Family.
aber so funktioniert das halt. Die Menschen finden das, die Zuschauerinnen finden das irgendwie cool, die werden davon angesprochen. Und Sibbe ist ja zum Beispiel auch so ein großer Fan der Reihe. Und der findet dieses Familienkonzept auch so großartig. La Familia.
Nee, das ist mir zu aufgesetzt und zu kitschig. Ich habe ja heute, wie gesagt, den 9. Teil vorab sehen können. Und ich war kurz, als ich dann wieder zu Hause war, war ich kurz davor zu sagen, ich gucke jetzt mir Hereditary an. Einfach um so einen Ausgleich zu finden, weil dieses Familiending einfach
Scheiß
so...
Scheiß auf die Familie, genau. Genau, aber das ist doch mal schon mal ein gutes Stichwort. Vielleicht kannst du einfach mal ein paar Sätze erzählen zum 9. Teil.
Ja, lest meine Kritik auf movieback.de.
Okay, gut. Dann gehen wir weiter.
Nein. als ich aus dem Film rauskam, war ich wirklich hin und her gerissen, weil ich kann diesem Film einige Qualitäten nicht absprechen. Und diese Qualitäten liegen in der Action. Justin Lin ist wieder mit an Bord. Und es gibt wirklich richtig tolle Action-Sequenzen. Ja, du siehst, es ist CGI, aber trotzdem machen die Spaß. Wer zum Beispiel diesen total furchtbaren Six Underground gesehen hat von Michael Bay mit Ryan Reynolds, der, glaube ich, letztes Jahr auf Netflix seine Premiere gefeiert hat, der weiß, dass man mit so ein paar Magneten echt richtig coole Sachen machen kann. Und was sie in dem Film mit den Magneten machen, spottet halt wirklich jeder physikalischen Logik. Gar keine Frage. Aber es ist halt geil. Sorry. Wie gesagt, also Action over the top, definitiv, ganz klar. Ich meine, in den ersten 20 Minuten wird ein Auto zu Tarzan. Also das ist, es ist halt Schwachsinn hoch 10. Ja. Aber es ist gut gemachter Schwachsinn. Und ich finde, dass der Film da auch weiß, was er ist. Das Problem ist aber, dass vor und nach diesen Action-Szenen, manchmal auch währenddessen, halt immer auch eine Geschichte erzählt wird. Und dafür hat man sich was ganz Tolles eingefallen lassen. Nämlich, man nimmt drei Schurken. Einen davon kennen wir schon, nämlich Charlize Theron als Cypher. Die steckt man in eine Glasbox und dann darf sie halt da die Exposition raushauen. Das ist teilweise so cringy, was da passiert. Ja? Dann hast du halt einen bösen, ich glaube, Deutscher soll er sein, der heißt Otto. Der ist halt reich und deutsch. Mehr muss man über den auch nicht wissen. Ja,
das reicht doch schon als Böse.
Das reicht schon, ja. Mhm. Und dann hast du halt eben Jacob Toretto, gespielt von John Cena, Doms Bruder. Ja, Dom Toretto redet gerne über Familie, hat aber in den letzten 15 Jahren vergessen, seinen jüngeren Bruder zu erwähnen.
Kann schon mal passieren.
Kann man vergessen.
Ja.
Ja, und was ich dem Film echt krumm nehme, ich bin durchaus ein Fan von John Cena. Ich finde aber, dass der aktuell darstellerisch noch nicht so weit ist, dass er mit jemandem wie The Rock konkurrieren könnte. Mhm. Und ich meine jetzt mit guter Darsteller nicht, dass er in die Sphären eines Michael Fassbinder oder Marcello Mastroianni aufsteigt.
Um die Präsenz, ne? Quasi.
Um, ne? Die Präsenz.
Genau.
Und ich finde, John Cena funktioniert perfekt, wenn der mit Ironie arbeitet. Sowas wie in Trainwreck zum Beispiel. Ja? Wunderbar. Oder auch hier der Sexpakt. Perfekt. Aber als ernstzunehmender Antagonist ist der Typ halt so flach und so austauschbar. Ja. Es ist echt nicht feierlich. Wirklich. Und der Film teasert halt immer so an, so, oh ja, Dominic und Jacob, gleich werden sie sich, also gleich so richtig. Und dann kommt es endlich zur großen Konfrontation. Die ist nach 30 Sekunden vorbei und es ist sehr antiklimatisch und sehr langweilig. Wirklich. Oh Mann, es war furchtbar. Also, das war echt scheiße. Der Film hat wirklich seine Fehler. Und mittlerweile, finde ich, bemerkt man sehr deutlich, dass sich dieses Franchise in der Sackgasse befindet. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn ihr halt auf diese Over-the-Top-Action steht und das ausblätten könnt mit dieser sehr schludrigen Dramaturgie und diesem elendig verheuchelnden Familiengelaber, dann ist das ein Action-Blockbuster, den ihr euch gut und gerne im Kino angucken könnt. Aber es ist jetzt kein Fast and Furious Film, wo ich sage, du magst die Reihe nicht, also der würde ich vom Gegenteil überzeugen. Also es gibt bislang wirklich nur einen Film, den ich wirklich uneingeschränkt allen Action-Fans empfehlen kann, das ist halt der 5.
Ja. Nee, aber gut zu wissen, dass zumindest die Action im Film halbwegs funktioniert, dass der Rest da richtig scheiße wird, das hatte ich mir ehrlich gesagt schon gedacht. Beim ersten Trailer schon, als dann rauskam so, Dominic hat einen Bruder.
Ja.
Das war schon so bescheuert, ey. Ja. Genau, und dann wird natürlich die Familie auch irgendwann zum Problem. Und was, also wir reden ja nachher auch noch über Teil 10 und 11, was wir so erwarten oder befürchten eher. Und ehrlich gesagt, das wären ja immer mehr Figuren. Das wird ja auch irgendwann anstrengend.
Ja, und vor allem, ganz ehrlich, der 9. Teil betreibt auch so elendes Fanservice. Mhm. Weißt du, es gab Momente, wo ich mich am Kopf gekratzt habe, mich gefragt habe, so, ja, ganz ehrlich, müsst ihr mir jetzt Little Bow Wow aus Tokyo Drift zeigen? Es ist mir doch scheißegal. Was soll denn das? Das kann doch nicht euer Ernst sein.
Oh, das freut mich aber, dass der zurück ist. Darauf habe ich ja immer wirklich gewartet.
Wie heißt deine Rolle?
Keine Ahnung, ist mir auch egal.
Ich muss aber sagen, es gab eine Einstellung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die beabsichtigt war, aber der heimliche Star des ganzen Franchises, es sind ja nicht die Autos, ja, oder die Action-Szenen, sondern das Corona-Bier.
Stimmt.
Und am Ende gibt's natürlich wieder eine Runde Corona-Bier. Und ich fand den Schnitt oder diesen Zoom auf Corona-Bier irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie nach dem Motto so, ja Leute, ihr müsstet jetzt 2 Jahre warten, das ist die Schuld daran. Hat Corona.
Und dann achte ich mal drauf, das ist natürlich witzig. Okay.
Also es kann natürlich auch sein, dass ich da jetzt einfach zu viel reininterpretiere, aber mir kam es so vor, als ob der Schwenk auf dieses Bier etwas zu präsent war, sag ich mal.
Gut, dann sind wir einmal komplett durch die Reihe durch. Wir haben, glaube ich, schon viel angesprochen, was so, warum es gut ist und warum es vor allen Dingen auch so viele Fans hat. Ich würde das trotzdem noch mal ganz gerne einmal ganz kurz aufmachen zumindest. Und zwar, was zeichnet die Reihe aus? Warum ist sie so erfolgreich? Eine Sache haben wir gerade schon besprochen, La Familia. Ne? Mhm. Ich würde noch mal was in den Topf werfen, und zwar vor allen Dingen große Namen und Gesichter. Das ist was, womit das Fast and Furious Franchise gerne arbeitet.
Ja, aber erst so mit den späteren Teilen.
Erst mit den späteren Filmen, genau.
Weil ich bleib halt dabei, Vin Diesel ist halt durch Fast and Furious ein Star. Und klar, er spricht Groot in Guardians of the Galaxy. Aber ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Selbst du, Thomas, könntest gut sprechen. Das ist jetzt auch nicht so ein Akt. Ne?
Ja, das stimmt.
Und der hat halt sonst irgendwie nichts. Also der hat natürlich Triple X, den taucht er irgendwie alle 4-5 Jahre mal auf mit mehr und mal weniger Erfolg. Er hat die Riddick-Reihe, die mittlerweile absolut furchtbar ist, wie ich finde. Und ansonsten, ja, gut, er versucht das jedes Mal. Er versucht jedes Mal immer so Franchise-Filme zu machen, die, wenn sie erfolgreich sind, fortgesetzt werden. Da hätten wir halt Bloodshot, der wird wahrscheinlich fortgesetzt, weil die DVD-Käufe sehr gut waren. Ja. Er hat The Last Witch Hunter gemacht, der gefloppt ist, aber jetzt anscheinend doch fortgesetzt wird, weil er halt einfach... Es ist ganz einfach, durch seinen er produziert ja auch Fast and Furious. Und durch seinen Erfolg dadurch hat er eine gewisse, ich nenne es mal, Macht in Hollywood.
Ja.
Und wenn Vin Diesel halt sagt, so, ich will jetzt aber den Film machen, da wird das Studio nicht sagen, so, okay, nee, ist nicht gut. Er wird sagen, komm, Vinny, mach das mal, weil es gibt dir immer die Chance, dass es gut läuft. Ja. Aber abseits, wenn wir ganz ehrlich sind, abseits von Fast and Furious kann mir niemand erzählen, dass Vin Diesel wirklich eine Art von Stardom-Berechtigung hat. Never. Ja.
Aber sie setzen halt mittlerweile drauf. Ne? Deswegen haben sie auch Dwayne Johnson geholt gehabt und haben auch Jason Statham geholt. Ne? Und es gibt ja auch so ein paar andere, die da immer wieder auftauchen, wo man denkt so, ah ja, okay. Ne? Also das ist tatsächlich irgendwas, was sich etabliert hat. Und Vin Diesel ist halt auch irgendwie dieses Franchise. Ne? Das zeichnet das halt auch aus.
Ja.
Ansonsten würde ich reinwerfen, Style und Autos. Autos haben wir schon gesagt gehabt, das hat sich geändert. Aber das ist halt auch so eine Zeitgeistgeschichte. Aber es gibt halt immer noch so diese krassen, geilen Cars, wenn man darauf steht, findet man dann natürlich irgendwas, wo man jedes Mal dann große Augen bekommt und sich denkt so, oh geil, ne, der fährt jetzt damit rum. Mir geht das auch völlig vorbei. Ich denke mir dann so, ja, nett. Genau, aber der Style halt auch, irgendwie dieses Gefühl, was dieses Franchise halt irgendwie ausstrahlt. Vielleicht auch so ein bisschen dieses Gefühl vom Underground zum Highspeed. Ne? Also, dass es halt mal irgendwann in diesem DVD-Klau-Gedöns angefangen hat und heute so dieses etablierte, riesige Blockbuster-Gedöns ist. Ne?
Ja, ich habe irgendwo mal gelesen, dass, das sind nicht meine Worte, aber ich fand die sehr schön und bitte fühlt euch nicht angegriffen, aber ich habe irgendwo mal gelesen, Fast and Furious mittlerweile das Mission Possible für Assis.
Ja, so ein bisschen, ja. Genau, man könnte da auch sagen, das ist der teuerste Trash aller Zeiten. Abseits von Transformers.
Ja, also seien wir mal ehrlich, Mission Impossible ist jetzt auch von den Geschichten her nicht so pralle. Aber was die halt gut hinbekommen, du hast halt dieses Team, das so von Film zu Film immer weiter gewachsen ist und auch nicht Chemie hat. Mhm. Aber es wird hier nicht so andauernd so auf den Sehnerv gepresst. So nach dem Motto, guck mal, wir sind Freunde, guck mal hier, Best Friends Forever, wir sind Familie. Das machen sie halt nicht. Deswegen finde ich das wesentlich angenehmer. Und das muss ich auch sagen, ich finde, dass Mission Impossible in Sachen der Qualität der Action-Szenen Fast and Furious also übertrumpft hat, ganz klar. Also was locker. Die Qualität angeht, von der Größe her würde ich sagen, ist Fast and Furious schon immer noch ein eigenes Kaliber, aber von der Qualität her reichten, ich glaube, würde schon sagen, seit Teil 7 oder Teil 6 sogar, die Action-Szenen nicht mehr an Mission Impossible ran.
Ja, definitiv. Genau, und ansonsten natürlich teure Autos, heiße Frauen, coole Kerle.
Also wie ein Movie Break.
Ja, genau.
Ich möchte mich bei allen weiblichen Movie Break-Userinnen und Redakteurinnen hier herzlich entschuldigen. Das war natürlich nur ein Witz.
Will ich dann natürlich auch erwarten, ja.
Ja.
Was ich noch spannend finde bei dem Franchise, sie versuchen ja auch abseits davon, von dem, was man so kennt, auch mal was Neues zu etablieren. Und zwar gibt es ja auch diese Netflix-Serie Fast and Furious Spide Racers. Mein Sohn hat die tatsächlich geguckt und ich habe die mal ein, zwei Folgen mitgeguckt. Ist der größte Scheiß ever. Das ist so furchtbar. Aber der mag das irgendwie. Das ist irgendwie so.
Er kommt nach seinem Vater, oder?
Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist echt. Oh, da kriegst du Kopfschmerzen, wenn du das anguckst. Und da geht es halt auch so viel um Familie und so. Ja. Und, oh,
du, ich habe keine einzige Folge davon gesehen. Ich glaube, nicht mal einen Trailer. Aber ich überlege gerade, ist mir diese Serie jemals bei Netflix auch nur untergekommen? Ich glaube, nein. Ich glaube, Netflix
war, nicht,
ne? Hat sich schon am Anfang an gedacht, so, ah, nee, mach die mal nicht bei dem in die Liste rein. Guck dir eh nicht.
Gut, hast du noch was zu dem Thema sonst?
Nein, ich würde gerne über eine Sache reden. Mhm. Und da dieser Podcast ja wahrscheinlich rauskommt, wenn der 9. Teil schon in die Kinos ist oder wenn er kurz davor ist, würde ich jetzt gerne einfach mal eine kleine Spoilerwarnung aussprechen für den 9. Teil. Mhm. Ihr seid hiermit gewarnt. Okay. Es ist ja ein offenes Geheimnis. Also es wurde ja auch schon in der Presse beworben damit und propagiert. Deswegen, die meisten sollten es wissen, die sich mit diesem Franchise vielleicht so ein bisschen auseinandersetzen. Aber es ist ja jetzt wirklich so, dass im 9. Teil wird das Meme endlich umgesetzt. Fast and Furious goes to space.
Ich hab's mir schon gedacht gehabt. Wie bauen sie das denn ein? Was machen sie denn da?
Also, sie müssen einen Satelliten aus seiner Umlaufbahn irgendwie rauskatapultieren. Das geht aber halt nur manuell. Mhm. Und dann schnallen sie halt so ein aufgetuntes Auto auf so ein Space Shuttle, fliegen ins All. Und dieser Ludacris und Travis Gibson, Touch und Roman, sind halt die beiden da drin in diesem Auto. Und müssen das halt irgendwie mit, ich glaube, mit einem Magneten halt den ranziehen oder weg abziehen, keine Ahnung. Und das funktioniert halt nicht. Weißt du, wie sie das machen? Mm-mm. Dass sie den. Ich sag nur so viel. Lachgaseinspritzung in Space.
Okay, großartig. Oh Mann, ey. Ja. Und gut, aber da bin ich jetzt echt gespannt drauf, das würde ich sehen.
Also, ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil es ist halt am Ende. Es wird relativ schnell abgehandelt. Es ist relativ kurz. Es ist natürlich so zerschnitten mit anderen Sachen, die halt währenddessen auf der Erde passieren. Mhm. Aber irgendwie, weiß ich nicht, es hat mich kalt gelassen. Es war weder so, dass ich dachte, boah, das geht jetzt aber echt zu weit. Und es war nicht so, dass ich dachte, boah, das ist so bescheuert, das ist echt herrlich. Es war irgendwie, also für mich wirkt es total egal. Also es war jetzt nicht egal für die Geschichte, weil natürlich war es wichtig, dass dieser Satellit dann aus der Umlaufbahn gekickt wird. Aber ich finde, da hätte man wirklich mehr draus machen können. Das tun sie aber nicht. Es okay. wirkte halt wirklich nicht unbedingt wie Fanservice, aber wie etwas, was sich irgendwie nicht so richtig einfügt in das Ganze. Also ganz seltsam. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil uns die Reihe ja spätestens seit dem 5. Teil mit diesen Over-the-Top-Action-Momenten wirklich gefüttert hat und wir irgendwann überfressen sind, dass uns selbst so zwei Typen im Auto, die im Weltall einen Satelliten wegböllern, nicht mehr so richtig ja kriegt.
Wahrscheinlich kommt dann im nächsten oder übernächsten Film, dass sie dann zum Mars fliegen und dort ein Rennen machen.
Everything's possible. It's fast and furious. Ne? Also, wobei ich ganz ehrlich sei, übrigens, ihr könnt jetzt wieder zuhören, der Spoiler ist vorbei. aber was ich frage mich halt gerade, wohin die Reise jetzt noch geht, weil es sollen ja so sein, dass Teil 10 und 11, ich glaube, Anfang nächsten Jahres back to back gedreht werden sollen.
Genau.
Und dass es die letzten beiden Filme sind. Also der offiziellen Mutterreihe.
Vorerst. Ja.
Vorerst. Ne? Es ist ein Hobbs und Shaw immer noch in Planung, auch wenn der Hobbs und Shaw, glaube ich, eher ein bisschen enttäuscht an der Kinokasse, wobei jetzt enttäuscht auch hier in Ausführungszeichen zu setzen ist. Ja. Und es ist ein Prequel zu dieser Cypher in der Mache. Aber ich weiß es nicht. Ich frage mich, was wollen sie noch bringen? Es ist, wie gesagt, im 9. Teil gab es halt die im eben Spoiler-Bereich erwähnte Szene, die ich so seltsam fand, dass die mich nicht bekommen hat. Und wenn die mich nicht bekommt, was wollen die jetzt noch bringen? Und weißt du, was mein Wunsch wäre? Mhm. Wenn es wirklich so ist, dass 10 und 11 das Ende sein soll, was, außer wenn diese, glaube ich, niemand glaubt, dass nach Platz 11 Schluss sein wird, fände ich, dass es so eine Art Klammer wird. Und dass im 11. Teil endet damit, sie klauen wieder DVD-Player.
Das finde ich toll. Das ist mega lustig.
Ja.
Oder PlayStation 5.
Ja, genau.
Nee, keine Ahnung, was sie, also das ist ja das Problem von den nächsten beiden Filmen, ne? Wahrscheinlich werden sie sich nochmal ein, zwei Superstars reinholen oder Überraschungsgasts, Cameos, was auch immer. Vielleicht taucht ja auch Keanu Reeves auf. Keine Ahnung. Und vielleicht werden sie so eine Art Race War etablieren. So ein Straßenkrieg, der weltweit ausgefochten wird. Und dann wird das Baby oder das Kind von Dominic entführt und dann müssen sie da hinterher und irgendwie sowas. Kann ich mir vorstellen.
Gab's das nicht alles schon irgendwie?
Ja, ach komm, die setzen sich doch eh in den Screener Room dann mit einem Haufen Kokain, ziehen das einmal durch und packen so ein paar Sachen an die Pinnwand und denken sich dann so, das ist witzig. Und daraus
wird
dann
ein Film geschrieben. Fast and Furious. Bei den Wikingern. Zeitreise, Leute.
Oh, Zeitreisen. Oh, das ist ein geiles Thema. Ja, das finde ich gut. Oh Mann, ey. Ja. Gut, genau, dann würde ich noch eine Sache mit dir gerne machen.
Okay.
Und zwar, das Franchise hat ja bestimmte Sprüche und One-Liner und coole Zitate. Mhm. Und deine Aufgabe ist jetzt, ich habe so ein paar Zitate rausgesucht gehabt. Du hast sie auch vorliegen. Ich lese sie aber gleich nochmal vor. Und du sollst raten, aus welchem Film des Franchises das Zitat stammt. Und ich bin mal gespannt, wie akkurat das sein wird bei dir.
Also ich muss jetzt mich jetzt beschweren. Ich finde, das fehlt mein Lieblingszitat, nämlich dieser DVD-Player ist von Panasonic. Das fehlt. Das, okay. Also ich versuche mein Bestes.
Okay, ich fange mal an. Und zwar mit dem ersten Zitat. Egal wie schnell man ist, die Vergangenheit ist schneller.
Ich sag mal, das ist der vierte Teil.
Ja, das war der letzte. So hast du aufgepasst, oder?
Ja, stimmt.
Gut, dann mache ich mal mit dem nächsten weiter. Und zwar, Moment, da mache ich mal ein bisschen Abwechslung. Leute, die haben einen Panzer.
Das ist der sechste, meine ich. Nee, der sechste.
Genau, der sechste. Von Ludacris, das ist ja die Panzerszene. Gut, dann machen wir mal, es gibt nichts Mächtigeres als die Liebe der Familie. Doch
ja,
wenn
komm, das ist im neuen Teil, Helen Mirren sagt das.
Genau, doch wenn daraus Wut wird, dann gibt es nichts Gefährlicheres. Ja, Familie, ja. Familie. Ich will gar nicht wissen, wie oft du heute schon Familie gehört hast.
Oft. Ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile die Toretto-Familie gruseliger finde als die Familie aus Texas Chainsaw Massacre.
Okay. Dann haben wir, es heißt, eine freie Straße hilft einem beim Nachdenken darüber, wo man war und wo man hin will.
Was ist das für ein schönes Zitat? Also, was ist das? Eine freie Straße hilft beim Nachdenken. Ich sag der erste.
Ja, ist der zweite.
Oh. Verdammt.
Ja, aber nah dran. Man wendet sich nicht von seiner Familie ab, auch wenn sie es tut.
Das ist, glaube ich, der sechste mit Letty, oder?
Ja, das ist der sechste. Ja. Sehr gut. Keine Vergangenheit, keine Zukunft, nur der Moment zählt.
Das klingt auf jeden Fall sehr nach Vin Diesel. Boah, keine Vergangenheit, keine Zukunft. Also die Gegenwart meint er damit, glaube ich.
Ja, genau.
Also keine Vergangenheit, keine Zukunft. Das heißt, würde ich auch eher nach den ersten drei Teilen einrichten. Ich sag Teil 5.
Okay, es ist tatsächlich Teil 3.
Oh, okay.
Ja, da war ich auch überrascht. Okay. Jetzt ein lustiges Zitat. Nur Pussys fahren mit Nitromethan.
Klingt nach dem ersten Teil oder dem zweiten. Ich bin gerade unsicher, weil das klingt nach so einem Spruch, der von diesem Roman kommen könnte. Aber ich sag trotzdem mal Teil 1.
Es ist tatsächlich von Vin Diesel in Teil 4.
Oh, okay.
Ja, da haben sie ja auch diese Sequenz, wo sie durch die Grenze fahren mit den Nitro-Sachen. Und ich glaube, da kommt das irgendwo her.
Okay.
Okay, jetzt dann das nächste. Vor dir steht die beste Crew der Welt. Sieh zu, dass du sie bei Laune hältst. Das ist sogar relativ einfach.
Die beste Crew der Welt? Sieh zu, dass du sie bei Laune hältst.
Wem könnte Vin Diesel das gesagt haben?
Ich glaube im 8. Teil zu Dwayne Johnson, oder?
Nee, im 6. zu Dwayne Johnson.
Okay, sorry. Ich dachte, dass... Okay.
Also ich glaube, dass er das zu Dwayne Johnson sagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest als das Team da quasi zusammenkommt und dann diese
Mission... Ja, okay. Ja, stimmt. Ja, aber ich dachte, weil im 8. da ist er ja böse kurz, also muss er ja böse sein für die Familie.
Ja.
Und dachte, dass er da irgendwie dem Dwayne Johnson eine Botschaft schickt, weil er jetzt... Oh, okay, 6. Okay, das macht mehr Sinn. Ja, okay. Ja.
Plan B? C, D und E. Wir brauchen das ganze Alphabet.
Das ist, glaube ich, auf jeden Fall Roman. Und ich meine, das ist da, wo die irgendwie mit den Autos Fallschirm springen. Teil 7.
Nee, es ist Teil 6 von Ludacris.
Fuck.
Aber knapp.
Ja.
Okay, kann er fahren? Weißt du, wofür DK steht? Donkey Kong? Für Drift King.
Tokyo Drift?
Ja, gut, klar. Ne? Das war jetzt auch nicht so schwer. Okay, dann nochmal. Dein Motor ist nicht mal so groß wie dein Maul.
Da würde ich jetzt davon ausgehen, dass es Ludacris zu Therese Gibson sagt. Und ich sage, es ist der zweite Teil.
Es ist auf jeden Fall der zweite Teil, ja. Sehr gut.
Wow.
Und dann haben wir den letzten. Flucht ist keine Freiheit.
Das ist, glaube ich, Teil 5, oder?
Ja, sehr gut.
Ja, genau, weil da sind sie halt eben auf der Flucht von Hobbs. Das ist ja auch diese schöne Verfolgungsjagd zu Fuß in den Favelas.
Kommt fast die Hälfte richtig. Also du bist ein richtiger Fast and Furious-Experte.
Ich glaube, echte Fans hassen mich jetzt, weil ich jetzt die ganze Zeit jetzt hier rumgehackt habe auf diese verkackte Familie.
Gut, dann werden wir tatsächlich am Ende, wie gesagt, was wir von Vers 10 und 11 erwarten, haben wir, glaube ich, so ein bisschen zumindest schon behandelt. Ich glaube, ich habe da keine großen Erwartungen mehr. Ich bin einfach gespannt, was passieren wird und was uns da Universal irgendwie entgegenschmeißt. Ich bin aber auch erstmal so gespannt, wie viel Geld tatsächlich jetzt Fast 9, The Fast Saga, also diese Titel machen mich wahnsinnig.
Im Original ist es halt schlimmer mit den Titeln, muss man sagen. Ich glaube, es gab doch, war es der 6. oder 7., der hieß, glaube ich, im Original The Fate and the Furious.
So. Bisher hat er 498 Millionen eingespielt. Man muss aber dazu sagen, also zumindest in den USA läuft er ja schon länger, aber international läuft er ja gerade erst an.
Ja, wobei in China gab es ja so ein kleines Problemchen.
Oh ja, ein Problemchen, ja.
Weil, also die, wenn ich mich recht erinnere, liefen die in China relativ gut, die Filme. Und John Cena hat halt irgendwann in einem Interview gesagt, also Taiwan als eigenständiges Land bezeichnet. Und das mögen die Chinesen ja gar nicht, weswegen sich dann John Cena wohl im schlimmsten Mandarin, ich glaube, wenn Mugiwara das gehört hat, ist er, glaube ich, erbost im Boden versunken vor Scham, sich entschuldigt hat. Das hatte so auch ein richtig fieses Geschmäckle. Und deswegen hat der wohl relativ underperformed in China. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Zahlen, die im Rest der Welt bislang eingespielt hat, sehr deutlich zeigen, dass wenn es ein normales Kino-Opening wäre, also ohne Corona, wäre der auch wieder ziemlich durch die Decke gegangen.
Auf jeden Fall.
Ja. Zeigt das recht deutlich.
Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann er bei uns startet.
Am 15. Also, Juli.
Am 15., ne?
Ja.
Okay. Gut. Okay, dann sind wir am Ende. Das war ein wilder Ritt. Wir sind ordentlich rumgedriftet, haben ordentlich Lachgas eingespritzt. Tatsächlich. Ah, das ist ein richtig guter Abgang hier. Ja. Und es hat mir wieder Spaß gemacht mit dir. Ich habe jetzt irgendwie total Bock, nochmal Teil 5 zu gucken, muss ich gestehen.
Ich auch. Ich wollte ja wirklich für diesen Podcast noch ein paar Filme nachholen. Ja. Aber just in dem Moment gibt's sie weder bei Netflix noch Amazon in der Flat. Und das fand ich sehr schade, weil ich wirklich Bock habe, den 5. Teil nochmal zu gucken und aber auch den 1. nochmal. Irgendwie juckt es mich da schon.
Ja, den 1. habe ich immer noch auf DVD und den 5. habe ich auf Blu-ray zu Hause.
Oh, okay.
Das sind auch die einzigen beiden, die ich habe.
Ich habe keinen einzigen.
Okay, dann würde ich mal einen Deckel drauf machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare erstens, was ihr vom Franchise denkt und was ihr davon haltet, ob ihr Fans seid, ob ihr sagt, so die Familie, ja, da geht nichts drüber. Und ob ihr den 9., wenn der Podcast dementsprechend schon raus sein sollte, schon gesehen habt, dann könnt ihr auch gerne schreiben, was ihr davon haltet und wie ihr diese besondere Spoiler-Szene auch beschreiben würdet oder ob die cool war oder nicht. Genau, ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss und gebe an dich, Stu, du hast das letzte Wort.
Ja, ich bedanke mich auch für Thomas, dass er mich hier so adäquat durch diesen Podcast geleitet hat. Das hast du dir sehr, sehr gut gemacht. Man merkt einfach, wir sind eine Familie. Und wenn ihr dieser Familie etwas Gutes tun wollt, dann guckt doch mal bei Movie Break vorbei. Gibt's auch bei Instagram, Twitter und Facebook. Und damit stelle ich jetzt meinen Bobbycar auch in die Garage und gehe zu Fuß nach Hause. Tschüss.